BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute ein Vormittagsratsch wieder rund ums Brauchtum. Und dazu ist aus dem Chiemgau wieder angereist unsere Brauchtumsexpertin, die Dorothea Steinbacher. Grüß Gott und herzlich willkommen, Dorothea.
Guten Morgen, Johannes.
Aus dem Chiemgau, aus der Nähe von Chieming, bist du ja zu Hause. Hier in München, grau und trüb, wie sieht es am Chiemsee aus?
Ja, bei uns war es ähnlich, aber es ist trotzdem immer schön. Der See und die Berge sind immer schön, auch wenn es grau und trüb ist.
Natürlich eine gesegnete Gegend, eine wunderbare Landschaft. Ja, der Dezember, eine Fülle von Brauchtum und Gedenktagen, Heilige. Was hast du uns alles anzubieten, wenn wir einen kleinen Überblick machen?
Ja, da werden wir halt gar nicht fertig werden, weil der Advent, der Dezember ist ja so voll mit altem Brauchtum und das sind sehr spannende Geschichten, vor allem auch nachzuspüren, wo die Sachen alle herkommen, unsere Bräuche. Wir fangen natürlich an mit der Barbara, die morgen Namenstag hat und gehen dann durch den ganzen Advent, auch so Kinderbrauchtum, dass die Kinder zum Beispiel Wunschzettel schreiben. Das ist ein relativ alter Brauch, das möchte man gar nicht meinen, wo der herkommt, ist interessant. Und dann natürlich in der Bardock ist Nikolaus, auch von Kindern und Familien, heiß ersehnt und erwartet. Und diverse andere Gedenktage, die wir vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Maria Empfängnis, der Lucia-Tag. Und dann nähern wir uns Weihnachten in großen Schritten. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen halt.
Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Den Nikolaus schaffen wir auf jeden Fall, weil der wird aber ausgiebig behandelt werden müssen, weil der hat ja auch um sich, die Figur Nikolaus gibt ja schon viel her. Und dann haben sich im Laufe der Jahrhunderte ja verschiedenste Gesellen um ihn geschart.
Ja, der hat alles an vorchristlichen und christlichen Gesellen aufgenommen und irgendwelchen Schreckgestalten, die im Alpenraum da so umtriebig sind. Und die haben sich alle dem Nikolaus zugesellt. Und das ist sehr interessant, wie das auch regional unterschiedlich ist und wie diese christliche Legende vom Nikolaus ausgeschmückt worden ist und wozu die geführt hat. Also die wichtige Stellung vom Nikolaus am 6. Dezember werden wir auf jeden Fall ausführlich behandeln. Das ist ja ganz deutsch.
Immer wieder spannend, in die Volkskunde einzutauchen. Morgen ist der 4. Dezember, Barbara-Tag, der erste große Tag im Dezember, der mit viel und ja, facettenreichem Brauchtum versehen ist, Dorothea.
Ja, die heilige Barbara war angeblich wie viele weibliche Heilige eine wunderschöne Jungfrau, die in der Frühzeit des Christentums gelebt hat und heimlich Christin war in einer rundum heidnischen Welt, auch mit einem heidnischen Vater, dem das gar nicht recht war und der das ja erst gar nicht wusste, dass sie Christin ist. Und die Legende von der heiligen Barbara ist ja auch ganz anrührend, dass der Vater seine schöne Tochter in einen Turm quasi eingesperrt hat. Es gibt auch viele Versionen, also weggefahren ist damit, also die vielen Verehrer ihr da nichts antun können. Und dann hat sie heimlich, aber als er weg war, den Architekten angewiesen, ein drittes Fenster einzubauen in den Turm als Zeichen für die Dreifaltigkeit. Da waren vorher offenbar nur zwei Fenster drin. Vater kam wieder. Hat es festgestellt, wollte nicht, dass die Tochter Christin ist, war total erzürnt, hat sie vor das Gericht gezerrt. Also erst hat er sie noch verfolgt, so war es, erst hat er sie noch verfolgt. Dann hat sich vor ihr eine Felswand aufgetan, sodass sie da noch fliehen konnte und durch konnte. Aber der Vater hat sie dann doch erwischt, vor Gericht gezerrt und hat sie dann eigenhändig mit dem Schwert getötet. In dem Moment hat ihn der Blitz getroffen. Und das ist die Geschichte von der heiligen Barbara. Also diese Legende mit vielen Ausschmückungen noch drumherum. Das ist die angebliche Geschichte der heiligen Barbara, aber sogar die Kirche hat da Zweifel, ob das wirklich so war, weil es mittlerweile, die hat es aus dem Heiligenkalender rausgenommen, das ist mittlerweile ein nicht gebotener Gedenktag. Aber ganz egal, diese Geschichte von der Barbara und die Verehrung der heiligen Barbara, die ja auch schon im frühen Mittelalter beginnt, die hat sich also im Volksglauben ganz stark verwurzelt und manifestiert und mit vielerlei Ausprägungen einfach gefestigt, sodass wir bis heute uns am 4. Dezember an die heilige Barbara erinnern.
Wenn ich mich mit dir unterhalte, hier so in der Sendung, oder auch wenn ihr dazuhört, wenn wir zwei nicht persönlich aufeinandertreffen, kriege ich immer ein bisschen den Eindruck, gerade bei so alten Heiligen, wo die historische Figur eigentlich nicht mehr wirklich fassbar ist. Also da darf man ja berechtigte Zweifel haben, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Aber dass man vielleicht diese zwei Dinge unterscheiden muss. Das eine ist die Geschichte um diese Vita von dieser Person, von dieser Heiligen. Und das andere ist das Brauchtum, das sich daraus entwickelt hat, das letztlich, oder nicht letztlich, aber mit den Ursprüngen dieser Verehrung gar nicht mehr so viel zu tun hat. Also dass sich da, sehe ich das richtig, dass sich relativ selbstständig gemacht hat eigentlich in vielen Fällen.
Ja, und gerade bei der, da hast du absolut recht, und auch bei der Barbara trifft es zu, weil sehr viel Brauchtum, von dem wir gleich noch erzählen werden, im Prinzip nur im Hinblick auf die Christusgeburt am 25. Dezember stattfindet, weil einfach da ein gewisser Abstand ist, der dann zum Beispiel für die Zweige und so weiter wichtig ist und der mit der Figur der Barbara überhaupt nichts zu tun hat. Insofern ist es auch relativ egal, ob die historische Figur wirklich existiert hat, beziehungsweise wenn sie gelebt hat, ob im Detail diese ganzen legendären Ausschmückungen ihres Lebens so richtig sind oder nicht. Das kann uns ja eigentlich relativ egal sein.
Und es sind ja dann nochmal zwei Paar Stiefel, das, was das Brauchtum, die Tradition praktiziert und was sich da etabliert und oder zuerst entwickelt und etabliert hat und was von mir aus die theologische Sichtweise auf diese Figur bedeutet. Das ist ja dann nochmal ein anderer Aspekt.
Das ist mit Sicherheit nochmal ein anderer Aspekt. Also wie gesagt, die Kirche ist da eh schon vorsichtig und sagt, das ist ein nicht gebotener Gedenktag. Das heißt, die stellt es frei, ob man jetzt die heilige Barbara als historische Figur, als heilige Figur, die ein heiligmäßiges Leben innerhalb eines heidnischen, also nicht gläubigen Umfelds geführt hat, ob man die verehrt oder nicht verehrt. Aber uns ist hier ja jetzt das Brauchtum wichtig, was sich um den Barbara-Tag entwickelt hat. Und und was ich auch interessant finde, sind die Spuren, die Barbara in der Geschichte, sagen wir jetzt mal seit dem 3., 4. Jahrhundert, in dem sie angeblich gelebt hat, in der Geschichte hinterlassen hat. Das ist nämlich auch ganz spannend. Sie ist ja zum Beispiel eine von den drei heiligen Madeln. Und so, also die Barbara taucht da immer wieder auf. Und das ist so vielfältig, dass wir im Prinzip jetzt eine Stunde lang über die heilige Barbara reden könnten. Das machen wir jetzt natürlich nicht, ja. Aber trotzdem müssen wir wirklich ausführlich auf die Barbara eingehen, weil das in vielleicht jetzt nicht mehr so, aber in den 50er, 60er, 70er Jahren ein sehr beliebter Taufname war. Mhm. Das war so eine Renaissance des Vornamens Barbara, der den Mädchen wieder gegeben wurde. Da kommen die Bärbel her und die Babsi und so weiter. Auch die Babette, ja. Mhm. Oder in Bayern, in Altbayern, die Babette. Das wurde auf der ersten Silbe betont und aus dem B ist ein W geworden, also die Babette, die uns dann zur Borbet wieder führt, zu einer der drei Beten.
Also das ist die eine Barbara, spannende Sache noch.
Da kommen wir dann auch noch drauf. Also die Barbara ist wirklich eine interessante Figur, von der aus sehr viele Brauchtumsspuren gehen einfach.
Die Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher bei uns im Habe die Ehre Studio auf BR Heimat. Dorothea, du hast vorhin die Legende der heiligen Barbara kurz skizziert. Das soll stattgefunden haben um 300 in der heutigen Türkei. Bevor wir jetzt zu Zweigen und weiterem Brauchtum kommen, wie ging der Weg von diesem Eindruck, den die Barbara oder diese Person hinterlassen hat zu der Zeit, wie kam der Kult bis zu uns und die Verehrung?
Ja, sie wurde angeblich schon relativ früh verehrt. Schon im 7. Jahrhundert ist es bekannt, dass die Barbara verehrt wurde. Da gibt es schon erste Niederschriften, erste Zeugnisse. Und dann sind angeblich die Reliquien nach Venedig verbracht worden, was es damals noch gar nicht gab. Es gab aber Torcello. Torcello ist, kann man heute noch hinfahren, ist eine Insel in der Lagune vor Venedig. Viel früher besiedelt als Venedig. Das war eine besiedelte, belebte Insel. Da kann man heute noch die Ruinen der Kirche Santa Fosca, also das anschauen. Das ist immer noch Also das war damals schon eine weibliche Heilige, die auf Torcello vor Venedig verehrt worden ist. Und da sind angeblich die Reliquien der heiligen Barbara hingekommen. Da gibt es aber heute keine Spur mehr davon. Ich war in Torcello. Mhm. Das ist super, sollte man besuchen, wenn man in der Gegend ist. Aber von der Barbara gibt es da keine Spur mehr. Also über Venedig und Spanien kam der Kult dann nach Mitteleuropa zu uns. Da haben wahrscheinlich auch die Kreuzfahrer dazu beigetragen, die ja viele Kulte zwischen West und Ost und Ost und West vermittelt haben. Mhm. Und schon ab dem 13., 14. Jahrhundert ist die Verehrung der heiligen Barbara bei uns nachgewiesen. Also bei uns heißt im Alpenraum. Mhm. Und zwar zuerst von den Bergleuten, also in den Bergwerken.
Wieso das?
Ist die Barbara verehrt worden. Mhm. Ja, die hat eigenartige Patronate, da hat sie in dem Turm gewohnt und ist dann hingerichtet worden von ihrem eigenen Vater. Als Patronin der Bergleute, ist sie wahrscheinlich geworden, weil sich der Felsen vor ihr aufgetan hat. Und die Bergleute müssen ja auch unter Tage einfahren. Einfahren, genau. Und weil der Vater vom Blitz getroffen worden ist. Also das ist auch etwas, was ja unter Tage immer befürchtet wird, dass es da Explosionen gibt, dass da irgendwas einstürzen könnte. Und deshalb wird die heilige Barbara von den Bergleuten als Patronin verehrt gegen alle Unglücke, die sich da in Felsen, in Bergen, unter Tage im Bergwerk ereignen können. Es gibt sogar Barbara-Feiern in verschiedenen Gruben, in verschiedenen Stollen. Es gibt Barbara-Stollen. Also die Barbara ist sehr lebendig heute noch im Gedächtnis der Bergleute.
Ich habe einen Bergmann, den letzten Bergmann von Peißenberg hier im Studio gehabt und der hat auch gesagt, er hat zwei, drei brenzlige Situationen, lebensgefährliche Situationen überlebt. Ja. Er weiß nicht wieso und er führt es auf die Fürsprache der heiligen Barbara zurück. Hat er hier wirklich in großer Dankbarkeit erzählt.
Ja, es ist ganz lebendig heute noch. Er war sehr erstaunt, aber der Kult ist offenbar so alt, dass er sich wirklich weit verbreitet hat und immer wieder tradiert worden ist. Und was die Bergleute leisten, was die für eine Arbeit haben, das ist ja wirklich, wenn man sich das so vorstellt, dass man da viele, viele, viele Meter unter der Erde in engen Schächten arbeitet, da versteht man das, dass die heute noch auf himmlische Hilfe auch hoffen und die heilige Barbara verehren. Daneben ist sie auch Patronin der Architekten zum Beispiel.
Aha.
Also die hat Patronate, die man sich heute gar nicht mehr ausdenken könnte. Patronin der Architekten und Maurer, weil sie in ihren Turm ein drittes Fenster hat einbauen lassen vom Baumeister. Aha. So ist sie Patronin der Architekten geworden. Dargestellt wird sie mit dem Turm, in den sie eingemauert worden ist. Das ist also eigentlich das hauptsächliche Attribut. Und das Interessante, wenn man sich Bilder anschaut, auf denen die heilige Barbara drauf ist, dann ist sie natürlich nicht im Turm, sonst würde man sie ja nicht sehen. Das heißt, die Maler haben dann hinter ihr einen Turm platziert. Oder es gibt ein ganz berühmtes Gemälde vom Meister der heiligen Lucia, heißt die, und da sind viele weibliche Heilige drauf. Da hat die Barbara hinter sich einen Turm und hat aber auch auf ihrem Mantel so kleine Türme drauf abgebildet. Mhm. Und es gibt ein anderes Bild, wo sie eigentlich gar nicht groß identifizierbar ist. Da hat sie nur eine kleine Halskette und an der Halskette hängt ein kleiner Anhänger in Form eines Turms dran. Also der Turm kennzeichnet eigentlich immer die Barbara. Der ist ihr wichtiges Kennzeichen.
Mhm. Sie hat es auch durch ihre Patronate dann auch zu den 14 Nothelfern geschafft, sozusagen?
Ja, weil das so wichtige Patronate eben sind. Mhm. Und sie ist eine der drei heiligen Madeln.
Wieso spannt man denn die drei eigentlich immer zusammen? Gibt es da eine Erklärung oder einfach, weil sie es reimt?
Es reimt sich wunderbar, aber wahrscheinlich ist der Reim erst entstanden, nachdem die schon beieinander waren, mehr oder weniger. Die drei heiligen Magler, also Margarete, Margarete, Barbara und Katharina.
Wie geht der Spruch? Margarete mit dem Wurm?
Die Barbara mit dem Turm und die Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madel. Genau. Man nimmt an, oder manche Forscher nehmen an, dass die drei heiligen Madel, diese drei weiblichen Heiligen, Nachfolgerinnen von einer dreigestaltigen Göttin der vorchristlichen Zeit ist. Also es gibt ja in vielen Kulten vor dem Christentum gibt es eine dreigestaltige Göttin oder drei weise Frauen, drei heilige Frauen, die immer zusammen auftauchen. Das sind die drei Nornen oder die Parzen.
Ach so,
die,
mit den Nornen sind wir im germanischen Sagenbereich.
Genau. Und
Parzen wären dann römisch.
Genau. Und diese Dreigestalt ist offenbar von den Menschen so sehr verehrt worden, dass die sich bis in unsere Zeit oder halt auch in mitteleuropäischen, auch in christlichen Sagen und Legenden fortgesetzt haben. Es gibt bei uns, also bei uns meine ich jetzt mal Bayern, Südbayern, ja, Alpenraum, unglaublich viele Orte, die mit saligen Fräulein zu tun haben. Da gibt's
saligen?
Die saligen Fräulein.
Das ist, heißt das selig? Nein, salig ist was anderes, oder?
Das ist, die heißen salige Fräulein. Mhm. Es ist natürlich sehr ähnlich den seligen Fräulein, aber die heißen salige Fräulein. Und die sind auch nicht unbedingt heilig. Das sind nur so Frauen, die können einerseits gut und böse sein. Also die hüten Schätze, oder können den Menschen auch Böses antun. Die leben irgendwo im Berg, ganz geheimnisvolle Zauberfrauen, können aber auch mit Heilkräutern oder so den Menschen helfen. Also da gibt es viele Sagen, die mit den drei saligen Fräulein zusammenhängen.
Also mir kommt vor, dass unter Umständen der christlich-religiöse Mensch das von der Volkskundlerin gar nicht so gern hören mag, dass viele etliche Praktiken, Brauchtumsgeschichten, Verehrungspraktiken fußen auf vorchristlichen Elementen, sage ich es mal so vorsichtig.
Das, ja, vielleicht mag man das nicht so gern hören, aber es gibt ansonsten keine Erklärung, wieso ausgerechnet unsere drei heiligen Madeln sich da so zusammengeschlossen haben und ganz oft als Dreigestirn auftreten. Manchmal fehlt auch eine davon, das ist auch ganz interessant. Manchmal fehlt eine davon und ist dann durch die Jungfrau Maria ersetzt. Zum Beispiel, also bei uns im Hochaltar steht links die Katharina, rechts die Barbara und in der Mitte die Mutter Gottes. Mhm. Aber Katharina, Barbara und Margarete tauchen einfach sehr oft als Dreiheit auf. Und wenn eine von denen fehlt, dann ist eine andere wichtige weibliche Heilige dabei. Zum Beispiel die Ottilie, von der wir dann auch noch später hören werden, weil die am 13. Dezember ihren Namenstag hat. Also das sind eine, sagen wir mal, eine Handvoll, jetzt mal ganz lapidar gesagt, eine Handvoll wichtige weibliche Heilige, die dann diese Dreiheit ergänzen können.
Jetzt, ich habe ein Bild kürzlich gesehen vom Lukas Cranach, wo es heißt, die mystische Vermählung der heiligen Katharina. Und da kommt noch interessanterweise deine Namenspatronin dazu, eine Dorothea. Das führt uns jetzt vielleicht ein bisschen an Abseits, aber vielleicht zwei Sätze da dazu. Was hat es damit auf sich, dass da eine heilige Dorothea dazu kommt?
Ja, das Interessante ist, dass bei dem Cranach-Bild die heilige Dorothea dazukommt. Das heißt, da sind es dann vier heilige Frauen, die sich im Übrigen rund um die Mutter Gottes scharen. Das sind die Virgines Capitales, also die Quator Virgines Capitales, die vier allerheiligsten Jungfrauen sozusagen. Und das sind tatsächlich wieder unsere drei, Katharina, Margarete, Barbara und dann kommt noch die Dorothea dazu. Das sind wieder vier, die halt einfach die heiligsten Jungfrauen heißen, Virgines Capitalis, und die oft zusammen auftreten. In diesem Fall bei dem Cranach-Bild, was da in meinem Buch abgebildet ist, gruppieren die sich um die Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf dem Schoß. Und das Jesuskind ist da, wendet sich der heiligen Katharina zu und steckt ihr einen Ring an. Das ist die Geschichte von der mystischen Vermählung der heiligen Katharina mit dem Jesuskind. Weil die Katharina von Alexandria angeblich einen Traum hatte, da ist ihr das Christus im Traum erschienen und hat ihr prophezeit, dass er ihr Bräutigam sein wird und er sich mit ihr vermählen wird. Und so ist sie zur Christin geworden Und das ist ein sehr beliebtes Thema in der Kunst gewesen, dass die Maler eben dargestellt haben, dass das Jesuskind tatsächlich der heiligen Katharina einen Ring ansteckt. Und deswegen sitzt in diesem Bild von Lukas Cranach mit dem Thema die mystische Vermählung der heiligen Katharina eben die Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß in der Mitte. Das Jesuskind hat eine Traube in der Hand als Hinweis auf die Passion schon. Und die vier heiligen Jungfrauen sind eben drumherum gruppiert.
Also wenn du das so erklärst, Ikonografie immer wieder ein spannendes Thema und da muss man natürlich eintauchen und die Attribute kennen und dann kriegt so ein Bild natürlich eine ganz andere Bedeutung, weil wenn man ohne Kenntnis der Attribute so ein Bild anschaut, dann kann man damit nicht umgehen und wird es nicht deuten können.
Genau, und das finde ich das Spannende dran, dass wenn man jetzt das Bild anschaut, also wenn wir jetzt den Cranach da nehmen, dann, und man kennt die Attribute nicht und weiß nicht, um was es sich handelt, dann sieht man, Mutter Gottes in der Mitte mit Jesuskind, das kann man vielleicht nur identifizieren, und vier Frauen drumherum und hinten ein Berg und zwei Engel. Und mehr sieht man nicht. Und wie dezent der Maler die Hinweise auf die Heiligen da eingebaut hat, damit man genau weiß, wer ist. Das ist das Interessante. Also vorne ist ja ganz prominent die Katharina. Und natürlich, wenn man die Geschichte mit dem Ring anstecken kennt, dann kann man es identifizieren. Aber wenn man es dann immer noch nicht kapiert hat, dann sieht man ganz links unten in dem Eck von dem Beutel, das ist ein kleiner Ausschnitt aus so einem Radl. Das ist das Radl, was das Hauptattribut der heiligen Katharina ist. Und wenn man sich das Bild also wirklich Zentimeter für Zentimeter genau anschaut, dann kann man alles identifizieren. Bei der Margarete ist so ein Kopf von so einem greislichen Drachen dabei. Das ist die Margarete mit dem Wurm, also mit dem Drachen. Die Dorothea hat ein Blumenkörbchen in der Hand, was auch mit ihrer Legende zu tun hat. Und hinter der Barbara steht wieder der berühmte Turm.
Gilt dann vermutlich auch für die gesamte Kirchenmalerei, Kirchenausstattung, alle möglichen Bildprogramme, die da dargestellt sind, kann man mit der Kenntnis der Attribute natürlich ganz anders lesen oder kann sie erst dann lesen, wenn man mit diesem Wissen herangeht.
Kann sie erst dann lesen, genau. Und das ist das Interessante. Und da muss man aber nicht Kunstgeschichte oder Volkskunde studiert haben dazu, sondern sich einfach ein bisschen mit den Heiligen und ihren Attributen beschäftigen. Und dann ist es wie Mosaiksteinchen zusammensetzen, wenn man in so eine Kirche geht. Manchmal funktioniert es auch nicht mit den Mosaiksteinchen. Es gibt noch viele unidentifizierte Heilige auf irgendwelchen Bildern. Das ist dann der Bischof mit Mitra auf und kein Mensch weiß, wer es sein soll. Aber sehr oft kommt man sehr weit mit ein bisschen Kenntnis über die Attribute der Heiligen.
So, jetzt habe ich gerade mich so aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, es stimmt schon. An und für sich haben die Barbara-Zweige mit der Barbara nichts zu tun.
Also mit der heiligen Legende haben sie eigentlich überhaupt nichts zu tun. Man hat aber im Nachhinein wiederum eine sogenannte ätiologische Sage erfunden. Ätiologisch heißt, etwas zu erklären, was eh schon da ist, sozusagen. Da hat man nämlich der Barbara-Legende dazugefügt, hinzugedichtet, dass die Barbara auf dem Weg ins Gefängnis oder in den Turm oder auf irgendeinem Weg jedenfalls mit dem Kleid an einem dürren Zweig hängen geblieben ist und den dürren Zweig hat sie dann mitgenommen in ihren Turm und hat den da ins Wasser gesteckt. Da darf man nicht so genau drüber nachdenken, wo die da eine Vase und Wasser herkommt. ins Wasser gesteckt und dann hat am Weihnachtsfest dieser Zweig geblüht. Und diesen Zusatz zu ihrer Legende erzählt man dann gern, um die Barbara-Zweige zu erklären, die man nämlich bekanntlich am 4. Dezember, also morgen am Barbaratag, schneidet man ja Zweige ab von frühblühenden Obstbäumen oder frühblühenden Sträuchern.
Also es müssen nicht unbedingt Kirschzweige sein?
Es müssen nicht unbedingt Kirschzweige sein. Also Kirschzweige werden sehr gern verwendet, weil erstens gibt es frühblühende Kirschen, die man einfach abschneiden kann. Außerdem gehören die zu den Frühblühen und blühen relativ zuverlässig. Aber man kann auch Zwetschgen nehmen oder Elsbeeren oder man kann jetzt, wo es bei uns viele Forsythien in den Hecken gibt, die zwar ökologisch relativ wertlos sind, aber die blühen auch zuverlässig, so Forsythien, die muss man eh zuschneiden. Also relativ früh blühende Zweige sollte man nehmen, am 4. Dezember in die warme Stube stellen und dann hoffen, dass sie blühen. Und die heißen deswegen Barbara-Zweige, weil man es halt idealerweise am 4. Dezember schneidet, weil man nämlich im Lauf der Geschichte festgestellt hat, dass die Zeit bis zum 24. Dezember, also ungefähr 3 Wochen, 20 Tage, sehr günstig ist, dass die bis dahin blühen in der warmen Stube. Und so ist man halt auf den Barbara-Tag gekommen, hat am Barbara-Tag diese Zweige abgeschnitten und hat dann diesen netten Zusatz zu der Legende noch erfunden, um zu erklären, warum man die ausgerechnet am Barbara-Tag schneidet. Aber ob man die jetzt am 3.12. oder am 5.12. schneidet, ist wahrscheinlich relativ wurscht. Manchmal blühen die Zweige sowieso nicht, was viele Menschen schon erfahren haben. Aber wenn sie dann blühen, dann soll man Glück im nächsten Jahr haben.
Achso, dann haben wir, wie sagt man das, Orakel?
Das ist ein Orakelbrauch. Also Barbara ist ja überhaupt, der Barbara-Tag ist ja überhaupt ein Lostag, ein Orakeltag, weil er also ziemlich am Anfang des Kirchenjahres steht, was am ersten Advent beginnt. Und deswegen haben die jungen Mädchen teilweise auch mehrere Zweige in die Vase gesteckt und jeden Zweig mit dem Namen eines Verehrers beschriftet sozusagen. Und wer am ersten oder üppigsten geblüht hat, das war dann der Auserwählte. Also das war halt der Gaudi, das war ein Orakelbrauch. Genauso wie in manchen Familien für jedes Familienmitglied ein Zweig in die Vase gesteckt wird. Und wessen Zweig dann am üppigsten oder am schönsten oder überhaupt blüht, der hat am meisten Glück im neuen Jahr. Und das heißt, es waren Orakelbräuche, die man aber vermutlich nicht ganz ernst genommen hat. Was man aber früher gemacht hat, das ist, dass man nicht nur nette kleine Zweigerl in ein kleines Wasal gesteckt hat, sondern dass man halber die Bäume in die Stube geholt hat. Das waren die Barbara-Bäume. Es gibt manche Forscher, die sogar schreiben, dass die Barbara-Bäume eigentlich die Vorläufer unseres jetzt bekannten Christbaums sind, der ja relativ jungen Datums ist bei uns.
Von welcher Zeit reden wir da, dass man früher Bäume geholt hat oder halbe Bäume?
Also sicher einige Jahrhunderte lang, sicher bis ins Hochmittelalter oder Spätmittelalter zurück. Und es gibt Zeugnisse aus dem 17., aus dem 18. Jahrhundert, die vor allem aus der Nürnberger Gegend hier zum Beispiel, die also beschreiben, dass, das heißt wörtlich, der Baum stand, also der Teilbaum, den man da in die Stube geholt hat und ins Wasser gesteckt hat am Barbara-Tag, der stand nun in einer Stube in der Ecke und seine Zweige waren so ausgebreitet, dass sie fast die Hälfte der Decke der Stube bedeckten und man darunter stand wie unter einer Sommerlaube. Und so weiter. Und dann haben es an Weihnachten eben die Ästchen und Zweige mit allerhand kostbaren Konditor- und Zuckerwaren behängt mit Engeln, Puppen, Tieren und dergleichen. Alles von Zucker und so weiter. Also diese Barbara-Bäume, die man dann ins Haus geholt hat und bis Weihnachten hat stehen lassen, die haben dann zumindest ein paar Blätter getrieben und vielleicht sogar ein paar Blüten. Und dann hat man die wie einen Christbaum geschmückt. Man hat aber auch also nicht nur halber die Obstbäume geopfert, sondern auch Laubbäume, die weiter verbreitet waren und jetzt keine Obstbäume waren, insofern nicht so wertvoll waren jetzt für die Lebensmittelversorgung der Menschen. Also Birkenbäumchen zum Beispiel, die auch sehr früh austreiben im Frühling. Oder
wir haben es schon gedacht, in früheren Zeiten einfach einen Baum als Zierde, der war ja in vielerlei Hinsicht vielleicht viel zu wertvoll. Drum jetzt die Erklärung von dir so.
Genau. Und deswegen hat man den Brauch dann auch immer wieder verboten, gerade die Obstbäume zu massakrieren sozusagen, weil die halt wichtig waren, um Obst zu liefern. Aber man hat auch Birkenbäumchen genommen, man hat Weidenbäumchen genommen, die ja eh als, die hat man zwar zum Korbflechten vielleicht verwendet und so, aber Weidenbäumchen waren also relativ wertlos im Vergleich zu Obstbäumen. Oder auch Vogelbeeren, Ebereschen, die offensichtlich auch gern zuverlässig austreiben. Also man hat sich am Barbara-Tag, der ist wirklich gekennzeichnet davon, dass man sich auch Grün ins Haus holt, was ja sich wirklich durch die gesamte Winterzeit zieht. Das fängt an mit dem Adventskranz, den haben wir jetzt hoffentlich schon in der Stube. Und in der Vorweihnachtszeit auch immer diese Barbara-Geschichte, wo man grüne Zweige oder gar Bäume ins Haus holt, wo man teilweise den Barbara-Weizen angesät hat. Das heißt, das ist die sogenannte Tellersaat, wo man Getreidekörner in eine Schale gesät hat, auch am Barbara-Tag. Und der dann bis zum Weihnachtsfest so ein grünes Gras bildet im Prinzip. Manchmal in Osteuropa hat man noch eine Kerze reingesteckt. Das war der Barbara-Weizen. Manchmal hat man den auch an Lucia erst ausgesät, am 13. Dezember. Das war dann der Lucia-Weizen. ich weiß von einer Frau, die mir vor ein paar Jahren erzählt hat, die daheim am Bauernhof gehabt haben, und die hat gesagt, der Vater hat das immer gemacht, und zwar weniger jetzt, um die heilige Barbara oder die Lucia zu verehren, sondern um zu prüfen, ob das aufbewahrte Getreide keimfähig ist oder zu wie viel Prozent das keimfähig ist. Das heißt, wenn ich die Körner mehr oder weniger abzähle und dann sehe ich halt Keimen 10% oder Keimen 90%. Und diese Aussaatprobe quasi, diese Keimprobe, hat man aber dann gleichzeitig wieder in eine brauchtümliche Form gebracht und hat sie als Barbara-Weizen oder Lucia-Weizen.
Mag man das bei den Zweigen auch ein bisschen so betrachten?
Wohl weniger, weil das kommt auch darauf an, welche Zweige man verwendet. Also Profis können sehen, ob ein Zweig Blütenknospen treiben wird oder ob da nur ein paar Blattl rauskommen oder ob er eh schon fast dürr ist und im Prinzip ein Fail ist und überhaupt nichts rauskommt. Also diese Austreibeprobe auf die Zweige zu beziehen, so weit würde ich nicht gehen. Aber diese Tellersaat oder den Barbara-Weizen, Lucia-Weizen, das ist tatsächlich eine geübte Praxis im Winter gewesen von den Bauern, die halt die Keimprobe bei ihrem Getreide gemacht haben. Das haben sie ja nicht jetzt im Lagerhaus geholt, sondern das ist ja übrig gelassen worden von der eigenen Ernte, um das im nächsten Jahr wieder auszusehen. Und da hat man halt geschaut, wie gut das keimt.
Mit der Lucia hast du ein anderes wichtiges Datum im Advent genannt, 13. Dezember. Das haben wir morgen den 4. Aber das wichtigste Datum kommt am 6. Dezember. Darüber reden wir gleich. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Das war jetzt gerade aus Oberösterreich, die Geigenmusi Kiesenhofer mit dem Nikolaus Borischen. 6. Dezember, der Tag des Nikolaus, der Heilige im Advent. Dorothea, ja, beim Nikolaus, wo fangen wir an? Mit der Legende, oder?
Wer war der heilige Nikolaus überhaupt? Angeblich. Da haben wir es ja auch wieder. Also das heißt immer, womöglich sind da zwei Heilige mit dem Namen Nikolaus in eine historische Beschreibung geflossen und so weiter. Aber das kümmert uns jetzt nicht. Wir werden jetzt nicht da rückwärts nach Myra nachspüren. Das ist auch ein Ort in der südlichen Türkei.
Also in der Nähe von Antalya, glaube ich, oder?
So in der, ungefähr. Ja, genau.
Oder Provinz Antalya heute.
Ja, genau. Das ist das antike Myra. Und Nikolaus war ja der Bischof von Myra. Und war also geboren aus einer reichen Familie, und als seine Eltern gestorben waren, hat er reich geerbt und hat sein Erbe dann verschenkt. Und das ist im Prinzip die bekannteste und die wichtigste Legende auch, die sich um den Nikolaus rankt, dass er nämlich sein reiches Erbe verschenkt. Also er ist ein Wohltäter, er bringt Gaben. Und da gibt es die Geschichte, dass er mitbekommt, dass ein Kaufmann mit drei halbwüchsigen Töchtern verarmt ist, und der möchte, um dieser Not zu entgehen, weil er die drei Töchter nicht mehr ernähren und ausstatten kann, möchte er die drei Töchter verkaufen. Das heißt, er will sie in die Prostitution schicken. Und das will der heilige Nikolaus natürlich verhindern. Und dann kommt er des Nachts und wirft drei große Goldkugeln in die Stube durchs Fenster dieser drei Mädchen. Das ist sehr oft dargestellt, ist teilweise recht nett, wie der Nikolaus da außen am Haus steht, und innen sieht man die drei jungen Frauen, und er wirft da drei riesige Kugeln rein, sodass diese drei Jungfrauen eben gerettet sind. Deswegen ist der Nikolaus auch ganz oft dargestellt, wenn er nicht gerade beim Kugelwerfen dargestellt ist, mit einem Buch in der Hand, was natürlich für die Heilige Schrift steht. Und da sind drei Kugeln drauf.
Das kenne ich jetzt persönlich, seit ich klein bin, weil bei mir zu Hause in Fronten, unsere Pfarrkirche, ist eine Nikolauskirche. Und da genau findet man diese Darstellung am Hochaltar.
Genau, da ist er am Hochaltar dargestellt. Ich habe in meinem Buch einen Nikolaus fotografiert, auch mit Buch und drei Kugeln drauf. Und den habe ich in Tirol fotografiert, in der Nähe von Holzleiten in Wilder Miming. Und da ist er nämlich außen an der Nikolauskirche ganz groß dran. Also, dass man den beim Vorbeifahren sehen kann, sozusagen. Manchmal ist aus den goldenen Kugeln sind drei Äpfel geworden. Also manchmal ist er auch mit drei Äpfeln dargestellt worden. Und das führt uns schon dazu, zu diesem Schenkbrauch an Nikolaus. dass der Nikolaus eben bei uns natürlich keine Goldkugeln bringt den Kindern, sondern der bringt halt Äpfel, Nuss und Mandelkern. Mhm. Es gibt aber eine Vielzahl von Legenden um den heiligen Nikolaus, die auch in die gleiche Richtung, nämlich dieses Teilen, dieses Schenken, dieses für andere Sorgen führen. Mhm. Zum Beispiel diesen Brauch mit dem Getreidewunder. Wie gesagt, als Bischof Nikolaus von Myra war er ja ganz am Meeresufer zu Hause zugange. Und eines Tages ist da dann ein Segelschiff da angelegt mit einer Ladung für den Kaiser von Byzanz. Das war voll mit wunderbarem Getreide. Und die Menschen in Myra, also die Schäfchen vom heiligen Nikolaus sozusagen, haben aber gehungert. Und dann ist er zu den Seeleuten hingegangen und hat gesagt, sie sollen was von dem Getreide ihm abgeben, damit seine Menschen, seine Gläubigen was zu essen haben. Und die haben gesagt, nein, das machen wir nicht, weil der Kaiser von Byzanz, der wird sehr ärgerlich werden, wenn von der Ladung was fehlt. Das ist ganz genau abgemessen. Und Nikolaus hat dann gesagt, gebt mir nur das Getreide, bis ihr in Byzanz ankommt, wird sich die Ladung wieder vervollständigt haben. Also werdet ihr keinen Unterschied merken. Und dann haben die dem heiligen Mann geglaubt. Auf den Bildern ist dann auch immer dargestellt, wie die also in Säcken oder Fässern ganz ordentliche Mengen Getreide von ihrer Ladung abfüllen. Und das heißt, dass in der Gegend von Myra 2 Jahre lang niemand mehr hungern musste. So viel Getreide hat der heilige Nikolaus da bekommen. Und tatsächlich, als die Seeleute mit ihrem Schiff wieder in Byzanz angekommen waren, war die Ladung wie unangetastet. Also das war ein Nikolauswunder, dass das Getreide sich da ergänzt hat offensichtlich und keiner gemerkt hat, dass was fehlt.
Und dann hat wohl schon sehr bald die, erstmal unabhängig, wie viel historische Persönlichkeiten in diese Figur, die dann verehrt wird, eingeflossen sind. Aber es hat dann doch bald die Verehrung stattgefunden. Oder wann hat das eingesetzt? Weiß man das? Kann man das festmachen?
Das hat relativ bald eingesetzt, weil sich der Nikolaus vermutlich eben auch über diese Wege über Italien und Südeuropa dann nach Mitteleuropa fortgesetzt hat, weil auch Myra ja eine Hafenstadt war, ist die Nikolaus-Verehrung sehr bald zu uns gekommen. Zuerst ist es natürlich in der Ostkirche so gewesen, dass der Nikolaus verehrt, also der heilige
Nikolaus
verehrt
wurde. Ach so, das muss man, also wenn man es genau nimmt, dann muss man das auseinanderdröseln, dass ja da schon Rom und Byzanz und die Kirche da ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen ist, im Osten und im Westen.
Unterschiedliche Ansichten gehabt hat und unterschiedliche Wege gegangen ist. Und so ist die Nikolaus-Verehrung, also im Osten hat die zuerst eingesetzt. Und dann ist sie aber auch zu uns gekommen, weil sein Grab ist schon sehr früh als Wallfahrtsort besucht worden. Und natürlich hat sich das dann rumgesprochen. Er hat angeblich schon Wunder gewirkt, auch nach seinem Tod noch. Und so ist diese Nikolaus-Verehrung sehr bald schon zu uns gekommen.
Wieso, ich habe das in Erinnerung, wieso hat Bari in Süditalien so Bedeutung für den Nikolaus?
Ja, weil da die Gebeine von dem Nikolaus hingekommen sind. Also die sind, die Kaufleute aus Bari haben dann in Myra, wo ursprünglich das Grab von dem heiligen Nikolaus war, haben Kaufleute aus Bari, aus Süditalien, die Gebeine geraubt, um sie vor den Türken, die dann da Oberhand gewonnen haben und die Christen verdrängt haben, haben die Gebeine aus Myra geraubt und haben sie nach Bari gebracht. Also unter dem Vorwand, sie müssen sie in Sicherheit bringen. Mhm. Weil es natürlich so war, dass der Nikolaus in der Zwischenzeit ein ganz wichtiger Heiliger geworden war.
Also einen ordentlichen Ruf schon
hatte. Und er hatte einen ordentlichen Ruf. Und wer was auf sich gehalten hat und wer zum Beispiel eine Kirche oder ein Kloster errichten wollte, der brauchte im besten Fall die Gebeine eines wichtigen Heiligen, um erstens natürlich wirtschaftlich Geld zu machen, weil also sowas viele Wallfahrer anzieht, ja, die Opfer bringen und die überhaupt Geld dalassen. Und zweitens eben auch in religiöser, spiritueller Hinsicht hat man dann die Gebeine eines ganz wichtigen Heiligen, die womöglich sogar Wunder wirken, die man in der Kirche, in den Altar oder wo auch immer integriert und die der Kirche oder dem Kloster oder dem Zentrum, was man da gründet, einen wichtigen Ruf verleihen, sodass halt die Menschen dann kommen. Und so ist Süditalien, Bari, ein wichtiger Nikolaus-Wallfahrtsort geworden. Und durch die vielfältigen Handelskontakte ist der Kult des Nikolaus halt dann auch zu uns gekommen, sogar über die Alpen hat er es geschafft.
In der Ostkirche ist er heute, zählt er zu den wichtigsten Heiligen.
Da zählt er zu den ganz wichtigen Heiligen. Also da ist er auch ein ganz wichtiger Taufpatron. Also wir kennen viele Nikolai heute noch. Bei uns ist der Nikolaus eigentlich weniger ein Taufname inzwischen. Mhm. War er vielleicht im 20. Jahrhundert. Es gibt Kläuse
ja, genau,
in unseren Generationen. Mhm. Es gibt immer, gibt's viele Männer, die Klaus heißen, aber heute ist wahrscheinlich ein Taufname, der eher im Schwinden begriffen ist.
Ein schönes Stichwort für eine Musik, die ich hergerichtet habe, weil das ist das Irlberg Trio und das Stück heißt An Klausi Seiner. Und dann haben wir auch schon gleich die Nachrichten und dann müssen wir nach den Nachrichten natürlich noch ein bisschen schauen, was denn, warum und wie der Nikolaus schenkt und was seine gruseligen oder grausamen Begleiter im Lauf der Geschichte geworden sind.
Unbedingt.
Dorothea Steinbacher bei uns im Studio. Danke für den Besuch einstweilen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Und auch nochmal ein herzliches Grüß Gott und willkommen an unsere Brauchtumsexpertin auf BR Heimat, Dorothea Steinbacher.
Ja, vielen Dank.
Dorothea, wenn jetzt ich das Brauchtum im Advent so beschreibe, einerseits geprägt durch das Kirchenjahr, den Ablauf im Kirchenjahr und andererseits geprägt durch den natürlichen, durch den Jahreslauf in der Natur. Trifft man es so einigermaßen?
Ja, und das Ganze verdichtet sich dann vermengt sich im Dezember zu einer Mischung aus dieser wichtigen kirchlichen Adventsstimmung im Hinblick auf die Christusgeburt, die ja dann am 25. Dezember in der Nacht vom 24. auf den 25. erfolgt. Und gleichzeitig ist es dunkel und eisig kalt und die Natur liegt wie erfroren und früher unter Schnee da. Und da tummeln sich allerlei dunkle und gruselige Geistergestalten, die sich mit den christlichen Gestalten teilweise zusammenschließen. Und das ist fürs Brauchtum eine sehr spannende Mischung.
Am 6. Dezember ist Nikolaus. Nikolaus war ja lange Zeit der einzige Geschenkebringer der Weihnachtszeit bzw. der Vorweihnachtszeit im Advent, gemäß der Legende als Gabenbringer. Dorothea?
Da hat natürlich die Legende ganz gut gepasst mit seinen Goldkugeln oder mit seinen Äpfeln und mit dieser Freigebigkeit und Mildtätigkeit. Und deswegen ist wahrscheinlich diese Legende auch so propagiert worden, um ihn eben als den heiligen Gabenbringer auszuzeichnen. Und zudem ist ja, als früher die vorweihnachtliche Fastenzeit noch 6 Wochen dauerte und nach dem Martinstag begonnen hat, da war der Nikolaustag genau in der Mitte gelegen. Und in der Mitte des Advents, also der Zeit, in der man sich auf die Christusgeburt vorbereitet hat, kam dann eben der Nikolaus. Und der hat sehr bald auch so didaktische Funktionen übernommen oder so edukative Funktionen übernommen. Also der hat nicht einfach was gebracht und ist wieder gegangen, sondern da muss man schon quasi vorher liefern, da muss man vorher schon was leisten. Da wurde nämlich ganz ernsthaft der Katechismus abgefragt von dem Nikolaus. Also da haben die Kinder und auch die Erwachsenen eine Prüfung bestehen müssen, eine tatsächlich religiöse Prüfung bestehen müssen, weil man sich auf das Weihnachtsfest halt durch eifriges Studium des Katechismus vorbereiten sollte und der Nikolaus war der, der da geprüft hat. Reste davon haben wir immer noch heute im Nikolausbrauch, wenn in den Familien tatsächlich der Nikolaus kommt und einkehrt, das ist ja ein Einkehrbrauch, dann werden die Kinder aufgefordert, ein Gedicht aufzusagen oder zumindest auf der Blockflöte, was man ja als Grundschüler schon spielen muss, oft was vorzuspielen. Also das heißt, man muss erst einmal irgendetwas abliefern, was man gelernt hat. Und dann hat der Nikolaus ja sein goldenes Buch dabei und Da liest er dann vor, ich weiß, dass du warst immer brav gewesen, aber du hast nicht so richtig aufgeräumt, aber du machst brav Hausaufgaben, aber du übst immer nicht Klavier und so. Also der Nikolaus hat tatsächlich seit vielen Jahrhunderten diese pädagogische Funktion auch übernommen, die ganz oft ausgeartet ist. Ich habe auch in meinem Buch viele Zeugnisse von alten Leuten aufgeschrieben, die mir im 20. Jahrhundert solche Sachen vom Nikolaus berichtet haben. Das heißt, es ging also bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass die Eltern das ganze Jahr über gesagt haben, pass auf, wenn du nicht brav bist, dann heute der Nikolaus oder dann bestraft dich der Nikolaus. Und tatsächlich ist der Nikolaus oft gekommen, als Einkehr braucht dann eben mit seinen garstigen Gesellen.
Ich wollte gerade sagen, das liegt ja dann aber nicht nur am Nikolaus selber, sondern er hat ja eben Gesellen, die für ihn, oder ja, ich nenne es jetzt mal so, Begleiter, die für ihn gegebenenfalls strafend tätig werden.
Ja, aber natürlich nur, wenn die Eltern das auch erlauben. Also das ist tatsächlich ein Brauch, der missbraucht worden ist durch Eltern ganz oft, um Kindern fürchterlichen Schrecken einzujagen. Also es gibt noch wirklich traumatisierte alte Leute, die ich befragt habe für mein Buch. Aber da hat sich der Nikolaus im Laufe der Jahrhunderte einfach mit diesen unchristlichen oder nichtchristlichen dunklen Gesellen der dunklen Jahreszeit verbündet oder zusammengetan. Da haben sich viele Figuren vermischt.
Dann werfen wir doch den Blick auf diese dunklen Gesellen, die ja ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, je nach Region.
Ja, genau. Da gibt es einerseits den Pelzmärtel zum Beispiel, also der, den wir eigentlich schon längst vergessen haben, weil er nämlich vom Martinstag herkommt. Der Pelzmärtel, der Pelzmartin, das ist eine Figur, die in der auf der Schwäbischen Alb oder Richtung Schwaben rüber früher interessant war und von den Kindern gefürchtet und herbeigesehnt war. Der hat nämlich einerseits kleine Geschenke gebracht und andererseits auch eine Rute dabei gehabt und wurde immer dargestellt als einer mit einem Sack, wo er die unartigen Kinder reinsteckt und denen Böses antut. Und der Pelzmärtel kommt also nicht nur am Martinstag, sondern auch am Nikolaustag und der taucht immer mal wieder in der Adventszeit auf, genauso wie die Gramperl und die Gankerl zum Beispiel, die im Berchtesgadener Land und im südöstlichen Oberbayern den Nikolaus begleiten. Das sind die Gankerl und es sind wirklich Teufel, ja, die also wirklich als Teufel verkleidet sind mit so Masken mit Hörnern und so raushängende rote Zungen haben die Gankerl, die also gerade mit die Buttenmantel im Berchtesgadener Land laufen und sind in Fell gekleidet. Und haben auch Ruten dabei und die begleiten den Nikolaus im Berchtesgadener Land zusammen mit den Buttenmandeln teilweise.
Das sind natürlich nochmal ganz eigene Themen, wo man das, da führt uns jetzt wahrscheinlich zu weit, wenn man je nach Region diese Begleiter nur richtig gescheit beleuchten. Buttenmandel im Berchtesgadener Land, ganz spannende Angelegenheit, macht ja auch optisch großartig was her. Vielleicht auch doch noch ein Wort dazu.
Ja, also die Buttenmandel, die heißen Buttenmandel, weil die Butten, das sind die großen Schellen, die großen Glocken. Und deswegen, wenn die so daher springen und hüpfen, dann sind diese dumpfen Glockenschläge natürlich wunderbar zu hören. Und diese Buttenmantel, das sind junge Männer, die in Stroh eingebunden sind. Um die Taille gegürtet, das heißt, die haben da so eine Sanduhrform und oben und unten steht das Stroh weg. Und die sind immer so eine Pass, heißen die, eine Gruppe von Buttenmandeln, die zusammen mit die Gankerl, mit den Teufeln, angeführt vom Nikolaus und begleitet vom Niccolo Vaibi. Das ist ein Kind, was den Nikolaus begleitet im Berchtesgadener Land. Und da ziehen die umher seit vielen Jahrhunderten wahrscheinlich und kehren auch teilweise in die Häuser ein. Da geht es dann wild zu, weil da wird dann die Stumm auskehrt und da gehen Möbel zu Bruch und so. Aber der Nikolaus hat das Sagen. Der Nikolaus kann die befehligen, kann ihnen auch befehlen, draußen zu warten. Anderswo ist ein Gramperl dabei. Der rasselt mit der Kette und der ist quasi der böse Part und der Nikolaus ist der gute Part. Der Nikolaus kann dem Gramperl aber immer sagen, dass er aufhören muss, dass er draußen warten muss.
Jetzt komme ich vom Allgäu und kennt zwar den Begriff, weiß aber nicht, warum er so heißt. Bei uns haben wir den Begriff Krampus, Kramperl gibt es nicht. Wir haben den Nikolaus und dann seine Begleiter, die auch ja in Fell und so. Also ich war nie einer, bei mir daheim in Fronten wird es so nicht ganz praktiziert. Im oberen Allgäu ist es da anders der Brauch oder intensiv der Brauch, dass der Nikolaus kommt mit seiner Klause oder auch die Klause machen ein ganz eigenes Treiben, teilweise schon einige Tage vor dem Nikolaustag. Aber heutzutage zumindest am Vorabend und am Nikolaustag selber. Und die nennt man Klaus, die sind dann, wie man sagt, recht wirscht und führen sie ein bisschen auf und sind mit der Rute umeinander. Wieso, hast du eine Erklärung, warum das Klaus heißt? Das ist ja eigentlich nichts Schlimmes, so gesehen.
Die Klausen.
Ja,
das sind die Klausen, die nach dem Nikolaus benannt sind.
Ja, aber warum? Sie sind doch, ja, was das heißt sind, böse? Aber
ja,
sie
das
sind
ist der garstige Teil vom Nikolaus sozusagen. Weil der Nikolaus bei uns ja, also inzwischen diese nicht mehr nur diese mildtätige Ausprägung des Gabenbringers hat, sondern der Nikolaus ist oft auch eben der Strafende, der die bösen Kinder mitnimmt und mit der Rute haut und so weiter. Und in Form der Klausen hat sich einfach der negative strafende Teil vom Nikolaus vom Wort her abgespalten. Also von der, wie sie sich geben und wie sie angezogen sind und wie sie umeinander laufen, sind es einfach die bei uns als Perchten bezeichnet werden oder in anderen Regionen wieder als Perchten bezeichnet werden. Da gibt es die Perchtenläufe oder Krampusläufe. Und egal, wie man die bezeichnet, die Klausen oder Klosen oder Perchten oder die Kramperl oder Krampusse, die sind diese im Prinzip unchristlichen Geisterfiguren der dunklen Jahreszeit, die also auch in Felle gekleidet sind, die oft mit so Hörnermasken und schrecklichen Masken ausgestattet sind, die mittlerweile ein Revival haben, also eine Wiedergeburt und über jeden Weihnachtsmarkt laufen mit neu erstellten, richtig grauseligen, blutrünstigen Blockbuster-Masken. Und früher waren die Masken, die Larven, halt entweder handgeschnitzt oder die haben sie halt einfach nur irgendein Stück Leder mit zwei Augenschlitzen vor den Kopf gebunden. Aber vom Ursprung sind die einfach der Gegenpart zu dem guten, christlichen, schenkenden Nikolaus, die aber im Fall der Klausen von ihm einen Teil des Namens mitgenommen haben, sozusagen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit Dorothea Steinbacher. Das war jetzt gerade das Tobi Reiser Quintett in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1956 mit dem berühmten Pinzgauer Perchtentanz. Dorothea, wir haben vorhin gesagt, der Nikolaus war lange Zeit der einzige Geschenkebringer zu Weihnachten praktisch, kann man sagen, also vor Weihnachten im Advent schon. Und Advent war eine Fastenzeit und an Weihnachten hat man sich dann wohl gefreut, dass es endlich wieder was zu essen gibt und man gut nach der Christmette oder am nächsten Tag wieder zu was Gutem zum Essen kommt. Seit wann wird an Weihnachten der Geschenkebrauch gepflegt?
Das haben im Prinzip die Reformatoren eingeführt im 16. Jahrhundert, weil Martin Luther war ja die Heiligenverehrung der katholischen Kirche ein Graus. Also der hat ja den Ablasshandel sehr kritisiert und auch diese extreme Heiligenverehrung. Und der hat gesagt, in der Adventszeit und an Weihnachten muss man das Augenmerk auf die Geburt von Christus lenken. Und das Geschenk ist eigentlich der, wie er gesagt hat, der Herre Christ, auf den man schauen muss. Und nicht also ein heiliger Nikolaus, den es vielleicht gar nicht so in der Form gegeben hat, der da am 6. Dezember oder am Vorabend einen Haufen Geschenke bringt. Und der hat dann den Schenkbrauch versucht, viel mehr auf die Christusgeburt zu lenken. Das ist ihm auch gelungen. Aber es ist so, dass mittlerweile ja an Nikolaus und am Christkindl geschenkt wird. Also sowohl der Nikolaus als auch das Christkindl bringen Geschenke. Aber die Intention war eigentlich, von dem Gabenbringer Nikolaus wegzukommen und von dieser heiligen Verehrung dieser Nikolausfigur wegzukommen und das Weihnachtswunder mit der Geburt Christi mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Jo, das ist ihm zwar gelungen. Also Weihnachten ist für uns jetzt eines der größten Feste des Jahres oder so das größte überhaupt. Und das, der Geschenke-Wahnsinn, das Geschenkefest. Aber an Nikolaus wird auch noch geschenkt. Also der bringt auch noch was.
Der Advent ist auch eine Zeit, wo, sage ich jetzt immer, Arme ihre Zeit hatten, nämlich durch einen Heischebrauch, dass auch sie zu was gekommen sind. Also beispielsweise durch dieses Anklöpfen. Ich kenne es von uns bei mir zu Hause nicht, aber im Bayerischen, Oberbayerischen ist die, oder im Ostalpenraum ist dieser Heischebrauch doch sehr bekannt.
Ja, und auch also heute noch verbreitet. Also es gibt ja viele Heischegänge, die üblich sind. Also nicht nur in Oberbayern, sondern es gibt auch am Martinstag Kinder, die auf Heischegänge mit den Laternen gegangen sind oder immer noch gehen. Und dann die Sternsinger, die ja auch auf einem Heischebrauch in der letzten Rauhnacht vor Dreikönig beruhen. Aber eben auch diese wichtigen Klöpfler heißen es bei uns oder Anklöckler Richtung Österreich, die an den Donnerstagen vor Weihnachten zum Klopfen gehen. Klopfer gehe heißt es, oder in Richtung Berchtesgaden heißt es Glätzei gehe, weil die Glätzen bekommen haben, also getrocknete Birnen, die ja eine ganz zentrale Süßigkeit waren damals und von den Kindern sehr begehrt waren. Und da heißt es heute noch, da mal Glätzei gehe. Und die Kinder ziehen also dann am Donnerstag herum von Haus zu Haus, sind ein bisschen, vielleicht das Gesicht ein bisschen schwarz gefärbt und haben so alte Kleider an und verkleiden sich heutzutage halt, wie man sich so vorstellt, dass so arme Leute früher ausgeschaut haben. Und haben dann ein schönes Gedicht auf Lager oder sogar ein Lied auf Lager. Es gibt ja viele Klöpfellieder, wir ziehen daher so spät in der Nacht und so. Und bekommen dann heute Süßigkeiten und vielleicht ein bisschen Geld. Und gleichzeitig erwarten sich die besucht werden, also die Hausleute, Glück und Segen von der Einkehr der Klöckler. Das Interessante ist aber, woher der Brauch wohl kommt, warum er überhaupt an einem Donnerstag geht. Und da wird vermutet, dass der Thor oder Donar, also ein uralter vorchristlicher Gott aus der germanischen Götterwelt, da Pate gestanden ist. Unser Donnerstag ist ja nach dem Donar benannt. Und der Donar, der Gott, der hat ja einen Hammer als Attribut dabei. Und früher war es wohl tatsächlich so, auch Abbildungen aus dem 19. Jahrhundert zeigen uns das noch, dass die Kinder mit einem kleinen Hämmerchen angeklopft haben. Also da war die Erinnerung an diesen Donar als Vorbild für den Anklopfdonnerstag noch ganz lebendig, dass die Kinder mit einem Hämmerchen an die Tür geklopft haben und zwar nicht so wie heute nur ein feines, harmloses Lied gesungen haben oder ein Gedicht gesungen haben, sondern tatsächlich so Süßigkeiten heraus oder ich klopfe euch ein Loch ins Haus. Also das war schon ein bisschen brutaler. Die haben da wirklich Radau gemacht, so lange bis die Hausleute aufgemacht haben und ihnen halt was gegeben haben. Und so in unterschiedlichen Ausprägungen hat der Brauch bis heute überlebt. Inzwischen gehen auch Erwachsene teilweise, die für einen guten Zweck sammeln, und einfach an Weihnachten, an den drei Donnerstagen vor Weihnachten, an den Adventsdonnerstagen als Klöpfler herumziehen. Teilweise heißt es nur, am letzten Donnerstag darf man nicht gehen, weil da geht der Teufel mit. Aber das ist auch regional unterschiedlich, wann man gehen sollte. Aber es ist immer der Donnerstag, an dem man zum Klöpfeln geht.
Was man im Advent ja auch macht, wenn ich jetzt gerade denke, von Haus zu Haus, das Frauentragen oder Frautragen, woher kommt das? Was hat es damit auf sich?
Ja, als Vorbild nimmt man da die Herbergssuche.
Ach so, das kommt aus der Richtung.
Genau, das kommt aus der Richtung und funktioniert also so, dass meistens ein Marienbild oder auch ein Bild, wo Maria und Josef und das Kind dann schon drauf sind, aber meist ein Marienbild, weil die ja die Herberge gesucht hat und das Kind unter ihrem Herzen getragen hat, in der Pfarrgemeinde von Haus zu Haus getragen wird und in jedem Haus, je nachdem wie viele Teilnehmer sich finden, in jedem Haus eine Nacht oder mehrere Nächte verbringt. Da wird ein schöner kleiner Hausaltar hergerichtet und dann wird da vor dem Marienbild gebetet. Er macht eine kleine Feier und dann wird in einer Zeremonie dieses Bild zum nächsten Haus getragen, wo es dann wieder für ein paar Nächte oder eine Nacht Obdach findet. Und so geht es dann bis zur Christusgeburt, wo das Bild dann normalerweise wieder in die Pfarrkirche, wo es herkommt, zurückkehrt. Und das ist die Herbergssuche oder das Frautragen, was dann oft zu kleinen Hausfesten führt, weil sich die ganze Nachbarschaft da versammelt und dieses Marienbild begleitet und dann eine kleine Andacht hält und dann werden nur eingeladen, dann gibt es Essen und Trinken und sitzt man nett zusammen. Das ist ja auch ein schöner Brauch im Advent.
Wenn ich im Kalender so weiterschaue an heiligen Gedenktagen, Dorothea, dann ist ein wichtiger Gedenktag der 13. Dezember. Da haben wir gleich zwei Heilige versammelt. Die Lucia oder Lucia, ich weiß nicht, wer es wir betont haben mag, und die Ottilie. Gib uns da einen kurzen Einblick auf die Legenden von den beiden.
Ja, die Legenden sind sehr ähnlich, also nicht sehr ähnlich, aber sie fokussieren sich auf das Gleiche, nämlich dass beide weibliche Heilige, also die Lucia und die Ottilie, sind Augenheilige. Und beide werden sehr ähnlich dargestellt. Die Legende von der Lucia, die ja aus Sizilien stammte der Legende nach. Deswegen ist es eigentlich eine Santa Lucia aus Sizilien. Das war auch eine wunderschöne Jungfrau, die ihr Leben dem Christus geweiht hat, in einer heidnischen Umgebung gelebt hat in der Frühzeit des Christentums und von vielen Verehrern bedrängt worden ist. Und dann soll sie sich ihre Augen ausgerissen haben und den Verehrern auf einem Tablett präsentiert haben, um denen klarzumachen. Ja, das ist sehr grausam, aber diese frühchristlichen Märtyrer und Märtyrerinnen haben ja oft alle Grausamkeiten der Zeit versammelt.
Ja, und bei den drei heiligen Madeln haben wir es ja ähnlich.
Ja, genau. Ja. Soll also die Augen sich ausgerissen haben, um damit klarzustellen, dass sie nicht mehr begehrenswert ist. Zum Glück hat die Mutter Gottes ihr der Legende nach wunderschöne Augen nachwachsen lassen. Aber deshalb wird die Lucia oder Lucia mit einem Augenpaar dargestellt, was sie entweder auf einem Tablett präsentiert oder die auf ein Buch aufgedruckt sind, nämlich auf die Heilige Schrift, die sie in der Hand hält. Und die Ottilie wird ähnlich dargestellt, also auch mit einem Buch, mit einem Augenpaar drauf. Und zwar soll die Ottilie der Legende nach blind geboren sein. Dann gibt es fürchterliche Verwicklungen. Ihr Vater wollte sie daraufhin töten, weil ein blindes Kind wollte nicht haben und die Mutter hat sie versteckt und dann ging es hin und her und hin und her. Jedenfalls kam ein Bischof vorbei und der hat sie getauft und durch die Taufe wurde sie sehend, sagt die Legende. Das muss man natürlich im übertragenen Sinn sehen. Also, dass sie durch die Taufe sehend geworden ist, meint, dass sie die wahre Religion, nämlich das Christentum, erkannt hat, weil auch sie in einer heidnischen Umgebung groß geworden ist und durch die Taufe sehend wurde und die wahre Religion erkannt hat. Dass die beide gleichzeitig am 13. Dezember ihren Gedenktag feiern oder ihr Gedenktag da auf das Datum gelegt wurde, ist kein Zufall, weil der 13. Dezember bis zur gregorianischen Kalenderreform nämlich der Tag der Wintersonnenwende war.
Aha, also die Lichtsymbolik spielt da schwer mit hinein. Dann.
Unbedingt. Und erst seit der Kalenderreform von 1582 durch den Papst Gregor haben wir ja den Wintersonnenwendtag am 21. Dezember. Das heißt, der Lucia-Tag ist uns oder Ottilientag ist uns gar nicht mehr so als Wintersonnenwendtag in Erinnerung, war er aber bis 1582. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Tag, ein Wendetag, der immer schon als Orakeltag oder Lostag einen ganz wichtigen Ruf hatte. Und so ein Wintersonnenwendtag, der ist ja, der hat ja zwei Gesichter, der ist janusköpfig, würde man sagen. Also der hat dunkel und hell. Da wird es dann immer wieder heller und bis zu dem Tag wird es immer dunkler. Also das Dunkle und das Helle treffen da zusammen an dem Wintersonnenwendtag. Und deswegen kann man da in die Zukunft schauen. Deswegen gibt es da viele Losbräuche, Wahrsagebräuche. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch diese Geschichte mit diesen Augen und mit dem jetzt im Sinne vom tatsächlichen Sehen, Blicken mit den Augen nicht nur wörtlich nehmen, sondern auch im übertragenen Sinn, dass man in die Zukunft schauen kann, dass man orakeln kann. Und deswegen haben wir diese Konzentration von diesen beiden augenheiligen Frauen an diesem Tag. Und die eine mit ihrem Namen Lucia, der von Lux
lateinisch ist. Da steckt lateinisch das Licht ja eh schon drin, Lux, ja.
Genau, da steckt das Licht schon drin. Und nicht umsonst kann man auch an dieser Lucia-Legende zweifeln, weil ihr Name darauf schließen lässt, ihr Name an dem alten Wintersonnenwendtag, dass es halt einfach eine Lichtheilige ist, die vielleicht vorchristlichen Lichtheiligen gefolgt ist.
Da sind wir wieder bei dem ganz spannende Sache, was wir schon ein bisschen angesprochen haben. Das eine sind die Legenden zum Heiligen, das ist die theologische Sichtweise, was für die Theologie wichtig ist an dieser Figur, an dieser Person, an diesem Heiligen. Und das andere ist, dass der Tag, wo das Gedenken stattfindet, letztlich mit dem Heiligen dann wieder wenig zu tun hat, in dem Moment, wo wir es ganz schwer mit Naturerscheinungen zu tun haben, also wo die Menschen ganz schwer fühlen und ganz intensiv merken, was im Jahreslauf passiert in der Natur. In dem Fall Sonnenwende, ob jetzt Sommer genau. oder Winter.
Genau, und das ist ja das Interessante, weil die meisten Feste, die wir im Jahr feiern, oder sehr viele, sind ja menschengemacht. Der Kalender ist menschengemacht. Sieht man ja an dieser Kalenderreform, die wir ständig erwähnen. Einmal ist die Wintersonnenwende am 13. und einmal am 21. Aber was nicht menschengemacht ist, das sind die Naturereignisse, nämlich die Sonnenwenden. Die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Und das waren zwei Termine, die für die Menschen, bevor da irgendjemand mit dem Kalender rumexperimentiert hat, so unglaublich wichtig waren, weil das wirklich seh- und fühl- und sichtbare, merkbare Ereignisse waren, die nicht der Mensch erfunden hat. So wie den Valentinstag oder auch die Christusgeburt am 25.
Das haben wir ja schon öfter erwähnt und ich finde, man kann es gar nicht oft genug erwähnen. Das ist tatsächlich meine persönliche Meinung in dem Zusammenhang, wie sehr die Menschen früherer Generationen, und so lange ist das noch nicht her, mit dem Lauf der Natur haben leben müssen, weil es nicht anders gegangen ist. Also weder künstliches Licht noch künstliche Wärme, sondern man hat so schwer sich dem anpassen müssen, was die Natur mit einem macht.
Genau, und deshalb ist um die Wintersonnenwende, also im Zentrum der dunklen Jahreszeit, ob man jetzt am 13. oder am 21. Dezember diese Wintersonnenwende feiert, je nach gregorianischen oder julianischen Kalender, ist in dem Hinblick ja belanglos. In der dunklen Jahreszeit und gerade um diese Wintersonnenwende herum haben die Menschen heute noch, und ihr auch, obwohl wir künstliches Licht haben, immer noch ein wahnsinniges Bedürfnis nach Sonne, nach Licht, nach Helligkeit, nach Wärme. Und deshalb war zum Beispiel die Wintersonnenwende so ein wichtiger Wendepunkt, der so gefeiert worden ist mit Orakel, mit Zukunft, mit der Freude, dass die Tage jetzt wieder länger werden. Und wie man sieht, hat man ja dann diese ganzen Lichterfeste genau in diese Zeit gelegt. Also das war bei den Römern der Mithras, der Sol Invictus, der am 25. Dezember geboren ist. Und als dann das Christentum kam, haben die den christlichen Lichtgott, sage ich jetzt mal ketzerischerweise, nämlich die Christusgeburt, Christus, der das Licht in die dunkle Welt gebracht hat, auch auf den ehemaligen Tag Sol Invictus, also den Geburtstag der Sonne, der unbesiegbaren Sonne sozusagen, haben die dann die Christusgeburt gelegt. Einfach weil in dieser dunklen Winterzeit die Menschen Bedürfnis nach Licht haben. Und Ähnliches könnte man über die Sommersonnenwende sagen. Das ist der Höhepunkt der Freude und der Ekstase. Und deshalb gab es ja diese Mitsommerfeste oder gibt es immer noch Mitsommerfeste und so. Also die Sonnenwenden sind eigentlich die natürlichen Hauptfeste des Jahres, die, wie wir gesehen haben, dann mit sehr vielen christlichen oder kultischen Festen umringt worden sind sozusagen.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese Sehnsucht nach Licht gehen und bei der Lucia landen, wo Lux lateinisch Licht im Namen steckt, was hat es mit dem Brauchtum, was man bei uns mit Lucia verbindet? So oft gibt es das gar nicht, dass das mit ihr Brauchtum verbunden ist bei uns, oder?
Inzwischen ist ja das skandinavische Brauchtum, das schwedische Brauchtum zu uns durchgegangen. herabgesickert sozusagen, zu uns heruntergekommen mit dieser Liebe für skandinavische Wohnen und Lebensart und so weiter, haben auch wir diesen skandinavischen Lichterbrauch so ein bisschen adaptiert, dass die Lucia dort, das ist ein junges Mädchen mit einem Lichterkranz auf dem Haupt, und der Legende nach soll die heilige Lucia sich ja besonders um Arme und Hungernde gekümmert haben, und die Legende, wieder so eine etiologische Sage, die erklärt, warum die Lucia jetzt die Lichter auf dem Kopf hat, hat sich die heilige Lucia angeblich Kerzen auf den Kopf gesetzt, damit sie beide Hände frei hatte, um die Almosen zu den Hungernden zu bringen. Und in Schweden wird das ganz, also ein ganz wichtiger Brauch, dieser Lichterbrauch, dass also die Lucia mit den Kerzen auf dem Kopf dann Gebäck und was zu trinken verteilt in den Firmen, in den Familien und so weiter. Bei uns ist es so, bei uns meine ich jetzt Oberbayern, südliches Oberbayern oder auch Niederbayern und die Oberpfalz, da gab es die schiere Lutz. Aha. Weil die Lutz nämlich zur alten Wintersonnenwende ja sehr, wie wir schon gesagt haben, zweigesichtig war. Da war es einerseits die nette Lutz, die liebliche, die Lichtgeberin, und andererseits die dunkle, die schiere Lutz eben. Und die schiere Lutz war eine Schreckgestalt, die also besonders im nördlichen Altbayern, nämlich in Niederbayern, Oberpfalz, ihr Unwesen getrieben hat. Da hat man die Kinder damit geschreckt. Also das war eine alte Hexe, so hat man die verkauft, die mit einer Sichel rumgelaufen ist und mit einem Haarfall voll Blut, wo sie umeinander gerührt hat, weil sie eben geheißen hat, dass die den schlampigen Dirnen, also den schlampigen Frauen und den ungezogenen Kindern den Bauch aufschlitzt und mit Werch oder mit Kieselsteinen füllt.
Das geht ja in die Richtung wie der blutige Dammerl, oder?
Das geht in die Richtung wie der blutige Dammerl. Also es waren die zwei der ganz wichtigen Schreckgestalten vor Weihnachten. Und ich habe hier ein Zitat aus einem Vortrag von einem Landesheimatpfleger, wo eine gesagt hat, eine Stadtarchivarin in Weiden: Wie die Kinder damals die Adventszeit ohne psychische Betreuung überstanden haben, ist mir heute noch ein Rätsel. Also das war wirklich die schiere Lutz, eine ganz greisliche Figur. Und tatsächlich haben sich auch Frauen damals, mittlerweile nimmer, aber es gibt noch Aufnahmen aus den 1970er Jahren, verkleidet als schiere Lutz mit weiten Röcken und so einer Hexennase und alles ganz greislich. Und die sind dann tatsächlich mit einer Sichel oder mit einem Messer durch die Straßen gelaufen und haben, es gibt Fotos, wo die tatsächlich die Kinder mit der Sichel oder mit dem Messer bedrohen und denen einen fürchterlichen Schreck einjagen.
Also das finde ich jetzt einen interessanten Aspekt, weil wenn man muss es jetzt nicht übertreiben oder zu hoch hängen, aber wenn ich mir das überlege, zuerst haben wir den Krampus, wo man Trauma kriegen kann. Dann haben wir die schreckliche Lutz, je nach Region. Mhm. Und dann haben wir nur den blutigen Dammerl, der auch nochmal loszieht und Schrecken verbreitet.
Ja, und zwischendurch die Klausen und die Glaubauf und sonstige.
Und die Perchten.
Und die Perchten und die Specht in der Oberpfalz. Also lauter Schreckensfiguren, die wirklich von den Eltern oder Erziehungsberechtigten oft missbraucht worden sind, um den Kindern einen wahnsinnigen Schrecken einzujagen. Das ist jetzt Gott sei Dank nimmer so. Aber entstanden sind die halt aus diesen Unholden, Ungeistern, die da in der dunklen Jahreszeit ihr Unwesen treiben.
Brauchtum im Advent, heute unser Thema mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Die Alpenlandler Musikanten waren das gerade am Abend für die Kloren.
Ja, und da muss man noch anfügen, nach der kreislichen Lutz, die wir die ganze Zeit so dramatisch erwähnt haben, dass am Lucia-Tag natürlich auch einen schönen, versöhnlichen Brauch für die Kloren gibt. Und zwar das Lucia-Häuschen schwimmen zum Beispiel in Fürstenfeldbruck. Also da werden am Lucia-Tag abends die von den Kindern selbst gebastelten Häuschen, die schwimmen, weil sie auf so einer leichten Unterlage stehen. Und da haben die Kinder schon die ganze Zeit so schöne Häuschen aus Transparentpapier gebastelt. Und in die Häuschen hinein kann man Kerze stellen. Und diese Kerze wird dann angezündet. Und nach dem Gottesdienst werden die Häuschen auf den Fluss gesetzt. Da hilft die Wasserwacht oder irgendjemand hilft da, damit die Kinder dann nicht im Finstern in den Fluss hineinfallen. Und dann schwimmen diese beleuchteten Häuschen den Fluss hinab. Und seit man das macht oder wenn man das macht, dann kommt angeblich kein Hochwasser, was früher immer sehr bedrohlich für die Stadt war. Und deshalb wird das jetzt jedes Jahr durchgeführt, das Lucia-Häuschen schwimmen in Fürstenfeldbruck am 13. Dezember.
Aha, auf der Amper.
Genau.
Die Amper ist es. Ja, genau. Mhm.
Genau. Und die Kinder vor Weihnachten sind natürlich aufgeregt, weil es gibt ja einen Adventskalender, haben wir letztes Mal schon besprochen. Die wissen jetzt, dass es nicht mehr lang bis Weihnachten ist. Und dann schreiben viele Kinder einen Wunschzettel. Und wenn die Kinder brav sind, dann bitten sie um nette Geschenke und tun den schön verzieren, den Wunschzettel. Es gibt aber auch Wunschzettel, wo einfach draufsteht, ich wünsche mir das und das und jenes und fertig. Und es gibt, früher gab es sogar fertig von der Industrie gefertigte Wunschzettel mit allen möglichen Spielsachen aufgeführt, wo man nur noch ankreuzen musste, was man sich wünscht.
Wenn wir über Brauchtum reden, sei mir die Frage jetzt erlaubt, ist das ist aber eher eine ziemlich junge Erscheinung, oder? So ein Wunschzettel.
Ja, eigentlich denkt man, unsere konsumnarischen Kinder hätten das erfunden. Mhm. Dass sie so dreist sind.
Oder zumindest die Eltern, die mit dem Konsum ankurbeln wollen, wie auch immer. So.
Ja, aber tatsächlich ist es ein Phänomen, was also mindestens 200 Jahre alt ist.
Tatsächlich?
Ja, und zwar entstanden ist es dadurch, dass die Kinder vorgedruckte Bögen ausfüllen mussten, oft in der Schule oder von den Erziehern eben, mit Glückwünschen an die Eltern. Eigentlich kommt dieses Phänomen aus Norddeutschland und zwar aus dem protestantischen Norddeutschland. Da wurden die Kinder angehalten, in den Schulen wohlformulierte Glückwünsche an die Eltern zu schreiben oder an die Paten zu schreiben. Und dann sind die Kinder allmählich dazu übergegangen, da nicht nur Glückwünsche an die Eltern und Paten zu schreiben, sondern auch ihre eigenen Wünsche auf die Zettel draufzuschreiben. Und dann sind die Glückwünsche an die Eltern immer weniger geworden und die eigenen Wünsche immer mehr geworden. Und dieses Wunschzettelschreiben wird heute in vielen Familien von vielen Kindern noch gepflegt. Und dann werden die Wunschzettel natürlich nicht einfach überreicht, weil man muss ja so tun, als ob das Christkind die Geschenke bringt. Man muss den Brief ja mit den Wunschzettel irgendwie an das Christkind bringen. Und das Christkind ist natürlich draußen unterwegs, es kann ja fliegen. Und da legt man dann den Wunschzettel schön fein mit einem Schleifball zusammengebunden auf das Fensterbrett und vielleicht noch ein Gürtel dazu, also ein Plätzchen dazu, weil das nach dem langen Flug ja vielleicht Hunger hat, das Christkindl. Und dann holt über Nacht das Christkindl den Wunschzettel ab und vielleicht findet man noch ein Federchen von dem Flügel vom Christkind. Dann weiß man, dass der Wunschzettel abgeholt wurde. Mhm. Und es gibt natürlich diese Wunschzettel jetzt auch in einer moderneren Form, dass also Betriebe und wohltätige Organisationen in der Vorweihnachtszeit schon Bäume aufstellen und da können Bedürftige oder Kindergärten oder wer auch immer Wunschzettel hinhängen und die kann man dann abnehmen und kann ein Geschenk besorgen, was da drauf steht für einen wohltätigen Verein oder für einen Kindergarten oder so. Dass also da Wünsche auf Zetteln an Bäume gehängt werden. Und wer etwas Gutes tun möchte, der kann sich da einen Zettel nehmen und eine gute Gabe, eine gute Spende machen oder eine gute Gabe bringen. Also das ist eine modernere Form des Wunschzettels, aber auch ganz berechtigt.
Vielleicht kurz vor Schluss doch noch ein Wort zur Weihnachtskrippe. Das ist natürlich ein Thema, das ja der Dauerbrenner im Advent ist. Aber ich bin in deinem Buch, du hast jetzt in dieser Stunde auch schon ein paar Mal draus zitiert, wenn ich es hier nennen darf, wenn es draußen finster wird, Bräuche und Legenden für die Winterzeit, erschienen im Kösel Verlag. Da habe ich auch drin geblättert und bin wieder drauf gestoßen und haben uns jetzt fest vorgenommen, dass ich da wieder mal reinschaue. Das könnte man natürlich auch das ganze Jahr über machen, ins Bayerische Nationalmuseum gehen. Denn da gibt es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tatsächlich die größte Krippensammlung der Welt.
Die größte Krippensammlung der Welt tatsächlich. Und zwar sind es über 60 Krippen, vor allem aus dem Bayerischen und Tiroler Alpenraum und aus Neapel und Sizilien. Aber das sind ja ganz unterschiedliche Arten, die Krippen auszugestalten. Beruhen tut diese außerordentliche Sammlung auf der Sammlung von Max Schmederer. Das war ein Münchner Bankdirektor, der sehr krank war und deswegen zu seinem eigenen Vergnügen diese Krippen gesammelt hat und die dann dem Nationalmuseum übereignet hat. Er hat eben auch neapolitanische und sizilianische Krippen und auch Barockkrippen von nördlich der Alpen oder aus dem Alpenraum gesammelt.
Aus unserem Gebiet.
Mhm. Genau.
Wenn ich aus eigener Erfahrung sagen darf, ich meine Oberammergau, großes Zentrum der Holzschnitzkunst, wo natürlich auch die Krippen zu Hause sind. Mein Papa war auf der Holzschnitzschule da in Oberammergau und hat selber Krippen geschnitzt. Und nur für uns in der Familie selber haben wir nichts zusammengebracht. Also ich habe nichts vom Papa. Alle möglichen Menschen haben eine Krippe von ihm, aber mir nicht.
Das ist ja schade. Der Krippenspezialist na, eigentlich?
Das dann doch nicht. Und ich wusste lange nicht, wo die Ursprünge der Krippendarstellung liegen. Stimmt es, dass man das auf den heiligen Franziskus von Assisi zurückführen kann?
Es wird immer auf den Franz von Assisi fixiert, der im 13. Jahrhundert die erste Krippe angeblich gestaltet hat, also mit echten Tieren in
also
einer
als lebende
Höhle.
Krippe sozusagen,
als
richtig?
Als lebende Krippe sozusagen, genau. Und zwar nur die einfachsten Elemente, die ins Zentrum der Krippe eben gehören, Maria und Josef und das Kind und vielleicht noch Ochs und Esel. Angeblich war das Franziskus von Assisi, der Erste war, der das den Menschen so nahe bringen wollte, indem er das halt anfassbar macht, diese Christusgeburt, die da in der Bibel beschrieben ist. Mhm. Und daraufhin haben vor allem Klöster und auch Adelige sich eben für die Krippen begeistert und haben Krippen anfertigen lassen, große Barockkrippen, die nur teilweise noch erhalten sind heute. Und mit der Säkularisation 1803 sind die Krippen verboten worden in den Kirchen und Klöstern. Und dann haben die Leute sich die Krippen ins Privathaus geholt. Mhm. Und so sind seitdem sehr viele private Krippen entstanden. In oberbayerischer Landschaft, in neapolitanischer Landschaft, mit Palmen oder mit Schnee. Also ganz unterschiedlich und wirklich die schönsten kann man im Bayerischen Nationalmuseum sehen.
Und was das Brauchtum im Advent anbelangt, darüber hat uns Dorothea Steinbacher heute einige Einblicke gegeben. Und sie wird auch in Zukunft bei uns über das Brauchtum profund sprechen in Habe die Ehre auf BR Heimat. Dorothea, danke schön für deinen Besuch in München.
Sehr gern.